This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
War schon was?
Alter, ich weiß es doch auch nicht. Hallo!
Herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Folge vom 42 Film Podcast. Ich glaube, Marcel hat gerade irgendwas gespielt. Ich kam nur nicht
an hier. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich bin halt richtig scheiße da drin. weil ich bin eigentlich ein Blockflöten-Virtuose, wie ihr wisst.
Klar.
Aber jetzt, also vielleicht hört man es ja auch schon an unseren Mikros, wir haben es diese Woche leider nicht geschafft, zeitig uns im Studio zu treffen, deswegen ist gerade eine Homeoffice-Aufnahme hier, ne?
Genau, wir sind in Remote und Discord pegelt dich irgendwie immer runter, sodass ich nicht höre, ob du irgendwas spielst auf deinem Instrument oder nicht. Aber
ist nicht schlimm.
Wir lassen uns nicht aufhalten und wir werden trotzdem heute diese Folge, wenn sie auch einen Tag später kommt, hier wegmachen.
Ist meine Schuld, muss man auch sagen. Ich bin wirklich super busy aktuell, also
vor allem, du hättest ja das fast verpennt.
Beschäftigt. Wie bitte?
Du hättest ja den Termin heute fast verpennt.
Ja, gut, dass ich dran gedacht habe, ne?
ja.
Nee, gut, dass es das Telefon geht, sagen wir es mal so. Ich habe den Faden verloren. Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ach so, über die Harmonika. Ja, meine Blockflöte liegt im Studio. Das war auch schon
schade,
die ganze Geschichte.
Schade. Ja. Ja, aber herzlich willkommen zurück. Wir werden heute wieder wunderbar darüber reden, was wir an Filmen geguckt haben. Wir haben ein paar Kategorien wieder im Gepäck. Wir haben unsere zwei Filme von unserer glorreichen besten Liste aller Zeiten.
Ja, ja. Und auf IMDb von aller Zeiten.
Genau. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, weil eigentlich fragst du mich immer zuerst. Marcel, was hast du eigentlich so in der letzten Woche geguckt, wenn du überhaupt Zeit gefunden hast für irgendwas?
Die Zeit nehme ich mir aktuell. Also wenn ich Essen einfach von meinem Zeitplan streiche, einen Film gucke ich auf jeden Fall. Nee, also ich habe tatsächlich abends immer so ein bisschen Zeit, wo ich nochmal vorm Schlafen gehen ein bisschen akklimatisiere. Und da habe ich natürlich ein paar Dinge geschaut.
Mhm. Jetzt so richtig viel, so die ganze Mission Impossible-Reihe oder so.
Ja, zum Beispiel. Nee, pass auf, ich hab eigentlich effektiv vier Sachen geguckt, wovon ich eigentlich intensiv nur über eine Sache reden will.
Ja.
Aber ich kann ja mal kurz durchgehen. Ich habe Shang-Chi geguckt.
Okay.
Ja, Marvel-Film. Alter, du hast mich so underhyped. Ich fand den Film so großartig.
Echt?
Ja, du hast mich voll runtergezogen. So, ich dachte jetzt, was erwartet mich da jetzt? Ich habe nach Eternals, habe ich jetzt wirklich das Allerschlimmste erwartet, nachdem wenn du mit so einer Geschichte kommst. Aber Shang-Chi hat mich so abgeholt. Ich fand ihn so fantastisch. Das ist jetzt tatsächlich mit einer meiner neuen Lieblings-Marvel-Filme. Also
krass.
Eternals so ganz unten jetzt und Shang-Chi, so, das war so die Ups and Downs der letzten Woche.
Aber das sagen viele, dass sie den erstaunlich gut finden, dem ganzen Kanon von Marvel.
Ja, also ist halt auch total, du meintest ja die ganze Zeit, ist ja immer dieselbe Geschichte, ne? Dann ist da einer, der hat Kräfte und der kämpft dann gegen das Böse, gut gegen Böse, immer derselbe Vorgang, wie auch immer. Aber fand ich gar nicht, weil die Geschichte an solches war super schön erzählt. Du hattest ja diese Vorgeschichte mit dem Vater und der Mutter, dann hattest du die echte Welt und ohne Scheiß, da muss ich gerade mal gucken, wie sie heißt.
Ja.
Ich habe mich so gefreut, als die Dame auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen war, weil ich habe mich auch vorher nicht informiert, wer mitspielt. Und ich habe nicht falsch gelegen. Der Sidekick von Shang-Chi, wie heißt sie?
Im Aquafina. Film heißt sie
Katie. Awkwafina. Die hat schon bei Jumanji The Next Level mitgespielt.
Ah, okay.
Und ich finde die so großartig. Das ist so eine großartige Schauspielerin. Und die hat dem Charakter so viel. Also die hat so viel Spaß in diesen Charakter gelegt, dass ich auch durchgehend eigentlich unterhalten war. Und deswegen, Shang-Chi hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, die fand aber ich auch sehr gut als Charakter.
So tief wollte ich da jetzt auch gar nicht einsteigen. Dann als nächstes hatte ich
aber wir können ja jetzt sagen nochmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, Die gibt's jetzt auf Disney Plus, glaube ich, kostenlos zu gucken.
Ja, kostenlos, oder? Wenn er Geld bezahlt vorher.
Also wenn ihr das Album, Abo habt, dann müsst ihr nichts extra zahlen.
Also wie als wenn ich in den Dönerladen gehe und sage, ich hätte gerne einen kostenlosen Döner und dann guckst du auf die Karte und dann steht kostenloser Döner kostet 3 Euro.
Nee, aber es war ja vorher so, dass man da zusätzlich bezahlen musste. Das muss man ja auch sagen.
Ja, das auch. Ja, okay, so meinst du es, okay.
Genau.
Ich dachte jetzt so, ja, ist auch egal. Genau, auf Disney Plus habe ich dann auch nochmal weitergeguckt. Die haben ja durch diesen Disney Plus, der ja so viel neuen Scheiß da drauf gebaut. Wir machen so viel Werbung für Disney Plus. Leute, sorry. Noch nicht bezahlt, wenn Disney gerade zuhört und Bock hat, so, Walter, bitte, schieb mal eine Mark rüber. Nee, was auch noch auf Disney Plus gestartet ist, ist der neue oder das Remake oder das Reboot von Kevin allein zu Hause.
Den hast du geguckt?
Ja.
Oh, ich hab etwas gehört und was ich gehört habe, war gar nicht gut.
Ja, also ich fange mal vorne an. Der Film heißt ja auf Englisch Home Sweet Home Alone.
Ja.
So, der, ne, Kevin allein zu Hause heißt ja auf Englisch Home Alone und das ist Home Sweet Home Alone. So, das ist also, ne, auf Deutsch heißt er dann wieder nicht schon wieder allein zu Hause.
Mhm.
Wo ich sagen muss, ja, das ist richtig, nicht schon wieder allein zu Hause. Weil es ist wirklich, also ich finde die Home Alone Reihe allgemein, also ab Teil 2 kannst du halt vergessen. Die haben ja so, glaube ich, noch Teil 2 und Teil 3, also nee, wobei, der zweite
Teil
war in New York, ne?
Genau, das war der mit Donald Trump.
Ja, okay, der war auch noch cool, ne? Aber ab dem Moment, wo Macaulay Culkin nicht mehr mitgespielt hat, war scheiße. Und jetzt auch bei dem, ich muss sagen, also
ja,
das war halt kein Kevin-Allein-zu-Hause-Film. Also, selbst wenn die alles so gemacht hätten wie früher, wäre der Film nicht gut gewesen, aber er wäre besser gewesen. Weil jetzt hast du halt den Fall, dass da einfach nichts passiert und dass so ein halbschmieriges Familiendrama ist. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, du bist in dem Film gar nicht für diesen Pseudo-Kevin.
Okay.
Also das neue Kind.
Der ja eigentlich gespielt halt wird von dem besten Freund aus Jojo Rabbit. Dieser kleine, naive Junge. Der, ich fand den Jojo Rabbit wahnsinnig witzig.
Also, ich sag mal, er spielt's ja auch nicht schlecht. Aber es geht da im Prinzip darum, dass er. Also, ich weiß gar nicht mehr, worum das ging. Ich glaube, da ging es um eine Familie, die ist kurz vor der Pleite und die muss vielleicht ihr Haus verkaufen und so weiter. Und die hatten, was war das denn jetzt nochmal? Eine Karte? Eine Puppe. Und die ist wohl super viel wert und diese Puppe wird geklaut von dem Jungen. Glaube ich zumindest. Ich weiß, ich habe den ganzen Scheiß schon wieder vergessen. Und dann ging es am Ende darum, dass die Familie, um zu überleben, diese Puppe wieder haben möchte und dann da einbricht.
Mhm.
Und der Junge macht die halt voll fertig. Das bedeutet, in dem Szenario ist jetzt nicht der Junge, der vor Verbrechern irgendwie scheuen muss, was ja der witzige Teil bei Kevin allein zu Hause war, dass die Verbrecher auf den Arsch gekriegt haben.
Ja.
Jetzt hast du aber eine liebende Familienmutter und Familienvater, die irgendwie versuchen, ihre Familie zu retten und das Haus zu retten. Das Kind ist halt dann, wie man es erwartet, nicht sehr nett. Und ja, es funktioniert gar nicht. Ich hab das war so unangenehm und so schwierig.
Ich habe gerade noch mal geguckt, nicht gut. Der erste Kevin Allianz raus ist mit 7,6 bewertet, der aktuelle mit 3,5.
Ja, es ist übel. Ich glaube, das machen die nicht noch mal, sagen wir es mal so.
Aber es war ja auch, weil Disney ja sehr viel aufgekauft hatte von, ich glaube, 20th Century Fox. Und die dann natürlich mal gucken, okay, alles, was sie einkaufen, da machen die dann irgendwie Reboots oder Spin-Offs oder schieß mich tot. Ne, hat's ja bei Star Wars und so auch, das muss ich ja irgendwie rentieren. Und warum sie jetzt ausgerechnet das ausgegraben haben, I don't know.
Aber war Kevin allein zu Hause bei, von welchem Studio ist das nochmal?
Ja, ich glaube, es war 20th Century Fox.
Weil ich meine nämlich, es war von einem kleineren Studio, was Disney gehört. Und es war damals voll der Aufschrei, weil die halt so brutale Sachen über Disney vermarktet haben. Aber da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster. Ist aber auch im Prinzip egal, von wem was ist. Der Film ist nicht gut, spart ihn euch. Guckt lieber dann zum 100. Mal irgendwie Kevin allein zu Hause.
Ja. Ja, das stimmt.
Kann man nicht anders sagen. So, dann ganz kurz angerissen habe ich noch Palm Springs gesehen. Der neue The Lonely Island Film mit Andy Samberg von Brooklyn Nine-Nine auch.
Ja, den hatte ich vor einiger Zeit schon gesehen.
Ja, ich muss sagen, also ich bin halt The Lonely Island Fan von erster Stunde. Ich mochte den, ich habe den YouTube-Kanal geliebt, ich habe die Saturday Night Live Sachen geliebt und ich habe auch die letzten Filme geliebt, die gemacht haben. Aber der Film ist irgendwie, ich habe mir mehr erwartet, muss ich gestehen.
Aber ging mir auch so.
Humorvoller, ja.
Ich fand die Prämisse eigentlich cool und ich fand ihn auch die ganze Zeit irgendwie auch so ein bisschen cool, weil hier Andy Samberg heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Der macht das so einfach nice, aber irgendwie fehlt es mir dann an einigen Ecken und Enden so für mehr.
Es war eine tolle Geschichte. Also es war so wie hieß er nochmal?
Wir müssen nicht erklären.
Täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Ja, täglich grüßt das Murmeltier meets 50 erste Dates. Also es ist im Prinzip eine Liebeskomödie, die sehr viel mit Thema Zeitreise spielt. Die sind in einer Zeitschleife gefangen. Der Tag wiederholt sich jeden Tag wieder. Und ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht verraten. Es geht halt dann um Andy Samberg, der halt da seinen Charakter spielt als Hauptcharakter. Und die andere Hauptdarstellerin ist die Dame aus How I Met Your Mother.
Die Mother.
Die am Ende die Mother, die Mutter gespielt hat. Also eigentlich zwei super, also der Film ist super besetzt und macht auch Spaß. Aber wenn du einen Lonely Island Film erwartest und du kriegst dann so eine Liebeskomödie, dann, weiß ich, ist dann subjektiv wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd.
Aber aus der Kategorie, in der er war, fand ich ihn gut. Also,
ja, es
war
so, auf jeden Fall, ja.
Ne, leichte Comedy-Unterhaltung, wo du dir nicht denkst, boah, was ist das für ein Scheiß, sondern es war einfach nice. Man hat den einmal geguckt, man muss ihn jetzt, glaube ich, aber auch kein zweites Mal gucken.
Nee. Also andere Lonely Island-Filme, wenn man mal hier so Popstars nimmt, Never Stop, Never Stopping oder Hot Rod, das sind einfach Filme, die kannst du eine Million Mal gucken und lass dir jedes Mal einen Arsch ab. Das sind so meine Lieblingsfilme, wenn ich wirklich, weiß ich nicht, tief traurig bin, dann gucke ich mir den Film an und bin wieder glücklich, so nach dem Motto. Und Palm Springs ist so, ja, war okay. Nächster Film, bitte. Ja, das, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist bei Amazon Prime, wenn wir jetzt immer schon für Disney-Werbung machen, Amazon Prime, auch im Abo mit drin. Und dann jetzt, kommt der Film, über den ich eigentlich sprechen wollte. Es tut mir leid, ich werde mich dann jetzt auch ein bisschen kürzer halten. Ich habe ja doch ein bisschen länger am Freitagabend auf der Couch gelegen und mitten in der Nacht kam auf irgendeinem Spartensender ein Film, der heißt House of the Dead. Und House of the Dead ist ein Film von Uwe Boll.
Oh nein! Nein! Oh Gott! Ja.
Und wie ich nachher erfahren habe, ich glaube, unter den Top 50 der schlechtesten Filme, die auf IMDb bewertet wurden.
Ja, ich hab mal gerade den Artikel aufgemacht, 2,1 hatte er.
Ja, also er ist nicht so gut angekommen bei den Leuten, bei den Kritikern, bei den Usern. Und ich habe, das ist halt der größte, und das ist der Grund, warum ich hängen geblieben bin. Also ich bin nicht gecatcht worden von dem Titel House of the Dead oder dass es Uwe Boll ist, sondern, weil ich kannte das nicht, es lief House of the Dead Funny Version. Und ich mach das an und denk mir, ich sehe nicht richtig. Uwe Boll, also ich sag mal, der Film wurde abgedreht, der wurde vermarktet. Ich habe die Geschichte hinter dieser Funny Version jetzt nirgendwo gelesen. Das ist das, was ich vermute. Der Film wurde abgedreht, vermarktet, kam richtig scheiße an und auch Uwe Boll findet diesen Film unfassbar scheiße.
Und das muss was heißen, wenn der den schon scheiße findet.
Richtig. Und jetzt stell dir vor, Uwe Boll kommt auf die Idee, im Jahr 2003, ja, vor YouTube, ein YouTube-Video da draus zu machen.
Okay.
Der hat nämlich den gesamten Film einfach genommen und, ja, wie, also das wird jeder auf YouTube einfach besser hinkriegen. So wirklich jeder Kanal, der gerade angefangen hat und keine Ahnung hat, wie man Videos schneidet. Du hast halt diesen Film und er blendet einfach Sprechblasen ein bei den Charakteren. Oder seine Kommentare so ein bisschen wie bei Schläferz auch, nur in sehr kacke. Blendet er seine Kommentare ein, dann hat er teilweise ein, also was war das für ein Meter? Das ist dann so ein Messgerät, wo er dann irgendwie, ne, wie soll ich das erklären? Das hat man schon mal hier und da als Element im Film oder in der Serie, dass dann da irgendwie sich so ein der Liebesmeter so und dann merkt man so, die Kurve steigt an und er schlägt aus und bla bla. Ja. Und das hat er irgendwie mit Männlichkeit oder so gemacht, ich weiß es nicht mehr. hat dann auch teilweise Parts vorgespult, weil er die Kacke fand oder Pause gedrückt und super sexistische Kommentare in dem ganzen Film verteilt. Es war so verdammt unangenehm. Er hat auch bei den Kampfszenen zum Beispiel Furzgeräusche hinzugefügt und so. Es war wirklich das Schrecklichste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Kein Scheiß jetzt. Das war ein unfassbar schlechter Film, den du geguckt hast, den er sogar noch schlechter hinbekommen hat. Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen. Ich habe nur mit dem Handy zwischendurch mal mitgeschnitten. Ich muss das auf DVD haben oder so. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich schick dir nachher einfach mal einen Clip bei WhatsApp.
Ja, ich habe mich gerade ein bisschen durchgeklickt auf jeden Fall. Und ich bin auch auf dem Amazon-Artikel gelandet. Also die DVD gibt's für 2,98.
Mit der Funny-Version oder der normale
nur,
Film?
Nur die Funny-Version, glaube ich.
Was? Okay, Sekunde. Da, die Zeit nehme ich mir jetzt hier live, kurz was zu bestellen im Internet.
Weil ich wollte nämlich mir gerade durchlesen, wohinter, also was denn diese Funny-Version ist. aber da müsste ich jetzt den Text. Was denn?
Prime Video. Hast gar keine DVD,
nein,
oder?
Hier steht, nee. Nein, DVD. Warte mal, jetzt schicke ich's dir, aber rüber.
Ja, schick mal Link, hör mal. Wir sind ja heute interaktiv im Homeoffice.
So, hier ist noch ein Link, da steht DVD bei mir. Also.
Alter, du hast, das bestelle ich. Das ist ja der Hammer. Das ist ja richtig, richtig geil. Okay, warte mal. Gewöhnlich Versand für den 4 bis 5 Tagen. Will ich so lange warten? Die andere Frage ist, will ich 4 Euro Versand zahlen für diesen Film?
Es gibt eine Kritik dazu, Moviemans Kommentar zu DVD. Zitat, die Funny-Version sieht zumindest gut aus. Die Farben sind kräftig herausgearbeitet. Rauschen ist nur im leichten Maß erkennbar. Und die Schärfe kann auch bei Details überzeugen. Textur des Pullovers bei 0734 oder Moos der Baumrinde bei 2204. Was?
Also ich kann mir halt auch richtig vorstellen, dass der Film sowas wie so ein bisschen wie The Room in der Trash-Szene irgendwie so einen Ruf hat. Weil es ist schon so scheiße, es schon wieder gut ist. Aber nicht auf eine Art und Weise, dass sich das unterhält, sondern es fasziniert dich einfach eher, was dieser Mann, du stellst dir einfach die ganze Zeit vor, wie Uwe Boll vor seinem Rechner sitzt, diesen Film neu zusammenschneidet und sich da ein bei ablacht, wie der letzte Honk.
Ja, Uwe Boll generell ein sehr, sehr schwieriger Mensch, aber
ich kaufe mir das jetzt.
Also, das klingt ja so absurd.
Timon, wir werden diesen Film gemeinsam mal gucken. Nein, ich bestellen wir denn jetzt?
Der geht schon. Ich wollte gerade fragen, wie lang er geht, aber egal wie lang, es ist zu lang.
91 Minuten oder so, was oh, waren das? Mann, so, 2. bis 6. Dezember kommt der Film an.
Super, Freunde.
Ich erwarte dich, ne? Ich erwarte dich.
Scheiße, ey.
Oh Mann, ey. Großartig. Ja, aber wie gesagt, also den normalen Film, ich muss aber ganz ehrlich mal meine Hand für den Film ins Feuer legen, so ein bisschen. Nee, so heißt das nicht. Ein anderes Sprichwort. Ich will ein gutes Wort einlegen für den Film, weil man muss sagen, auch wenn die Story halt total bescheuert ist, also wirklich richtig, richtig dumm, da spielt übrigens als einer der Hauptdarsteller, spielt, wie heißt der nochmal?
Kannst du doch nachgucken jetzt hier live. Also die, ach, wir haben ja jetzt die Möglichkeit.
Ja. Jetzt guckt er schon. Ah, Jürgen. Warte, ich bin jetzt bin ich auf der Seite hier.
Prochnow?
So, ja, Jürgen Prochnow, der hat bei das Boot den Captain gespielt, den U-Boot-Captain.
Ich spiele auch bei Dune mit. Lol.
Ja, also der ist halt durchaus ein bekannter Hauptdarsteller und der ist so verbrannt für diesen Film. Diese Rolle, die er spielt, ist so schlecht und dämlich. Aber ja, Hand ins Feuer für die Splatter-Effekte.
Super, toll.
Da wollte ich drauf hinaus. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Nee, alles gut.
Hand ins Feuer für die Splatter-Effekte, einfach weil es war handgemacht, muss man ihm lassen, und es sah gar nicht mal so scheiße aus. Also wenn man so ein bisschen B-Movie-Style-Horrorfilme mag, ist das schon voll in Ordnung, außer dass halt die Story, also
ach, ich weiß nicht,
ist halt von einem Videospiel. Boy,
da bin ich generell, glaube ich, raus einfach.
Ach, ja, aber jetzt, ich habe wirklich jetzt mehr als genug geredet. Herr Timon, was hast du so getrieben?
Ja, ich hab auch zwei Filme geguckt. Zum einen, und ich dachte mir mal wieder, Timon, du hast dich selber, tu dir mal wieder eine deutsche Komödie an. Und ich hab mir angeguckt, Willkommen bei den Hartmanns.
Oh, den habe ich auch gesehen, den kenne ich.
Ja. Und es geht darum, dass es eine Familie gibt, die in schon ein bisschen fortgeschrittenem Alter, aber noch nicht so richtig, so knapp vor der Rente. Und die nehmen einen Flüchtling aus dem Flüchtlingsheim. Der kommt aus Nigeria. Und dann gibt's noch die Kinder der Familie und das alles dreht sich so ein bisschen darum. Und der Film ist sehr hochkarätig besetzt. Also Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Filz, Paulina Roginski und natürlich Elias Mbarek, Uwe Ochsenknecht spielt auch irgendwie mit. Und dieser Film war echt nicht gut. Also ich fand ihn nicht krass scheiße, ich fand ihn aber auch wirklich nicht gut.
Nee,
mein Problem nicht. War, die, also er kam, glaube ich, 2016 raus. Also gerade da, als diese ganze Flüchtlingsthematik besonders heiß war in Deutschland, würde ich mal sagen. Und dieser Film setzt es wirklich schlecht um, meiner Meinung nach. weil hinter diesen Menschen ja wirklich Schicksale stecken, ne? Die sind ja geflüchtet aus dem Krieg und so. Und das kommt ganz kurz durch, dass der Hauptcharakter, der kein Flüchtling ist, ich habe nachgeguckt, der kam irgendwann mal nach Belgien oder so, ist jetzt Belgier, und hat für den Film halt Deutsch gelernt. Aber er spielt es sehr gut. Er ist der beste Schauspieler in dem Film. Der Charakter sagt dann irgendwie, ja, ich wurde in Nigeria von der Terrorgruppe Boko Haram verfolgt und irgendwie die haben meine Brüder, meine Schwestern umgebracht und so, und dann bin ich hier alleine hingeflohen. Und da gibt's so ganz kurz den Moment, wo du merkst, yo, das ist das Thema, worum es eigentlich gehen sollte. Und darauf wurde diese blöde Familienstory mit Ilyas Mbarek, mit, ach, das Ehepaar versteht sich nicht mehr richtig und beide haben Probleme und so, geklatscht. Und natürlich kommt Ilyas Mbarek mit Paulina Roginski zusammen. Und diese ganze Flüchtlingsthematik, wie geht es diesen Menschen in Deutschland ohne gute Sprachkenntnisse, Kulturbarrieren, Leute, die ihn vielleicht nicht mögen, andere, die ihn aufnehmen. Das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Und du hättest es einfach weglassen können als Familiendrama irgendwie. Alle spielen scheiße. Ich finde es grauenhaft, wie schlecht Leute wie Senta Berger spielen, die ich vorher nicht wirklich gesehen hatte, aber den Namen kennt man ja. Oder auch Heiner Lauterbach. Der Einzige, der gut gespielt hat, war der Uwe Ochsenknecht, weil er so einen exzentrischen Schönheitschirurgen gespielt hat. Und ich glaube, das war einfach eine gute Rolle für ihn. Aber also das war einfach nix.
Ich habe den damals gesehen, als wirklich diese Krise damals noch Thema war oder Hauptthema war. Da lief der, glaube ich, mal im Fernsehen. Und ich habe den gar nicht so scheiße in Erinnerung, aber es war halt auch nicht so, dass ich ihn gut fand. Also es war so,
ja, es war,
habe ich mal gesehen, so nur 4 von 10.
Ja, genau, ne? Ja, habe ich auch gegeben. Der sieht natürlich auch gut aus, aber es ist auch so drehbuchtechnisch so Hanebüchen. So dann gibt's irgendwie eine große Hausparty und natürlich kann dich keiner stoppen und dann, ja, wäre witzig, wenn da noch ein Zebra stehen würde. Und dann steht da so ein Zebra bei denen im Garten. So, Bro, nein, das würde so nicht passieren. Da wird nicht eine Woche bei euch ein Zebra stehen.
Das ist halt so typisch, also für einen deutschen Film und den deutschen Humor, der da manchmal an den Tag gelegt wird, gerade mit dem Zebra, so, da steht ein Zebra im Garten.
Ja, aber es ging viel mehr um Heiner Lauterbach, der sich nicht mal mit seiner Frau versteht, als um diese eigentliche Thematik. Wir nehmen einen geflüchteten Menschen auf, der irgendwie aus schlimmsten Verhältnissen jetzt hier hinkommt und versucht, ein neues Leben sich aufzubauen.
Ja, absolut.
Also das war.
Also ich muss aber sagen, also jetzt ganz blöd gesagt, also ich bin auch deiner Meinung natürlich, man hätte da deutlich mehr beäugen können, wäre dann natürlich auch ein völlig anderer Film gewesen.
Ja, ja, klar.
Aber ich glaube, für die Zielgruppe, alter weißer Mann zum Beispiel.
Aber dann brauchst du das nicht. Dann kannst du es weglassen einfach.
Ja, nee, aber einfach, wenn man so eine Zielgruppe, die vielleicht sowieso sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Sache eingestellt ist, an so ein Thema mit deren Sprache rangeführt wird, ne? Also, dass du sagst, okay, du hast halt diesen standarddeutschen Komödienfilm und packst dann einfach diese Thematik da rein, aber im Hauptaugenmerk ist immer noch die Familie und womit die Zuschauer, die ansprechen wollen, mich identifizieren können, dann sind die vielleicht ein bisschen offener gegenüber der ganzen Sache. Das als Hintergrundwissen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie negativ auffällt von der Thematik oder von der Erzählweise. Es hätte nur mehr machen können.
Ja, die Erzählweise ist ja generell einfach. Also, ne, du hast Paulina Roginski, die ist so die Tochter der Familie. Und dann ist so, ach, warum hast du denn immer noch keine Kinder? Du bist doch schon über 30. Du hast ja nicht mal einen Freund. Wann heiratest du denn? Schnitt, andere Szene. Hey, hier ist ja auch Ilyas Mbarek. Wie wird sich das wohl entwickeln? Wir werden mal schauen, die nächsten 90 Minuten.
Ich weiß, was am Ende passiert. Die sitzen bei Joko in der Show zusammen.
Vor allem, der Film geht 2 Stunden. Naja, aber ich wollte dann auch noch was Gutes sehen. Und das war das andere, was ich geguckt habe die Woche. Nämlich, er stand schon lange auf meiner Liste, ich habe endlich Scott Pilgrim geguckt. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil jetzt kommt ja irgendwie Last Night in Soho, glaube ich, raus.
Ja, der ist schon raus. Und ich wollte ihn eigentlich für den Podcast hier schon gesehen haben. Ich habe es leider nicht geschafft.
Genau, und bei Edgar Wright dachte ich, kann ich mich mal so ein bisschen weiterbilden. Also ich fand Baby Driver sehr, sehr cool. Ich fand Shaun of the Dead cool. Ich weiß, du findest ihn besser, weil ich glaube, ist einfach mehr dein Genre. Was hat denn der noch gemacht? Irgendwas hat er doch noch gemacht, oder?
Hot Fuzz hat er gemacht. Der hat damals Spaced gemacht, die Serie, eine englische Serie. Das waren so ganz seine Anfänge, wo er mit Simon Pegg und Nick Frost zusammengearbeitet hat und so weiter.
Genau, und jetzt, Scott Pilgrim eben.
Und dieser Alien, das Ende, der dritte Teil der Cornetto-Trilogie. Wie hieß der denn nochmal? Ist egal, Entschuldigung.
Ja. War das nicht? Nee, Hot Fuzz, Shaun of the Dead und
wie hieß der denn nochmal? Nicht das Ende. Das mit den Pubs, die sind doch da durch die Pubs gezogen.
The World's End steht hier noch?
The World's End, das ist es.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir Scott Pilgrim angeguckt und ich fand ihn schon sehr, sehr cool. Also, da merkt man diese Leidenschaft und Liebe für Filme, weil du sehr viele Details drin hast und sehr viel sehr, sehr geilen filmischen Humor. Also du hast sehr viele ja. Übergänge, du arbeitest mit irgendwie Perspektiven oder mit Schnitten, die diese Comedy da reinbringen. Du hast sehr viel auf Musik drin, generell ja die Figuren ja immer sehr musikalisch da drin. Die Story ist vollkommen bescheuert, aber ich glaube, das ist auch einfach egal. Aber er fühlte sich sehr anders an als sonst Filme, weil du hast halt so Special Effects drin wie, keine Ahnung, Soundeffekte oder grafische Einbindungen oder
Ja, Scott Pilgrim ist einfach der Videospielfilm, den wir uns die ganze Zeit schon verdient haben, aber nie bekommen.
Ja, ohne wirklich über Videospiele zu reden. Weil eigentlich geht's ja um eine Liebesgeschichte und um Musik.
Ja.
Und Videospiele spielen ja eigentlich gar keine Rolle, aber es wurde so drüber draufgelegt. Er war mir ein bisschen zu lang am Ende, weil, also die Story ist, er kommt mit einem Mädchen zusammen und die hat 7 teuflische Ex-Lover und die muss er irgendwie besiegen, damit er mit ihr zusammen sein kann. Und so nach dem 3. und 4. habe ich dann das Prinzip gecheckt und dann dachte ich mir, okay, 7 sind's halt, okay. Aber also wenn man die ganze Story irgendwie weglässt, hat er mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ich persönlich muss sagen, von meiner Top-Liste aller Edgar Wright-Filme ist er bei mir relativ weit unten.
Mhm.
Was aber nicht heißt, dass ich ihn schlecht finde. Also ich meine, Edgar Wright hat schon sehr, sehr großartige Filme, weswegen da das Ranking manchmal auch ein bisschen unfair ist. Aber ja, also es ist, ich kannte auch den Comic vorher nicht, das basiert ja auf einer Comic-Vorlage. Und diese ganze Thematik ist halt einfach super cool. Da gibt's jetzt mittlerweile auch Videospiele von und so weiter. Optisch einfach genial umgesetzt, ja. Auch wieder mit dem typischen Edgar Wright-Flair, ne, dass du viel mit Musik hast, auf Schnitte arbeitest, mit sehr Timing-basierten Humor und so eine Geschichten. Also Edgar Wright hat auch damit wieder bewiesen, dass er eigentlich alles irgendwie.
Das stimmt. Und ich glaube, wenn man den Film guckt und sich denkt, wow, das habe ich so filmisch noch nicht gesehen, das ist geil, das unterhält mich einfach, weil es filmisch schön umgesetzt ist, dann ist es auch egal, dass in der Story irgendwelche Ex-Lover gegeneinander kämpfen.
Ja, also wie gesagt, es basiert auf einem Comicbuch. Es ist halt eine total absurde Geschichte. Aber sie macht halt einfach Spaß. Es ist halt einfach ein Feel-Good-Film. Ja. Und mit super vielen bekannten Gesichtern mit dabei. Ne? Ob das jetzt Brie Larson ist oder wer war da noch alle dabei? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich verstehe auch nicht ganz, warum ich verstehe es schon. Für die Rolle ist es ja richtig. Aber Michael Cera ist halt wirklich so der Inbegriff von dieser Dude sieht aus wie ein Nerd.
Aber wie gesagt, wenn du den Comic nicht kennst, der sieht halt auch 1:1 aus wie dieser Comic-Junge. Also es ist halt unfassbar genial umgesetzt und er passt halt wie Arsch auf einmal auf diese Rolle. Dieses unsafe Nerdy kann er ja. Deswegen auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wer den noch nicht gesehen hat,
yes,
mal reinziehen.
Auf jeden Fall. Das stimmt.
Und dann halt Last Night in Soho werde ich bestimmt in der nächsten Folge was zu sagen. Der läuft aktuell im Kino, der neue Edgar Wright-Film. Und ich freue mich auch wieder einfach. Du weißt, Edgar Wright steht drauf. Und es ist keine Fortsetzung. Und du weißt, der Film wird trotzdem gut. So, das ist immer das Schönste, mal was ganz anderes zu sehen mit anderen Schauspielern, mit einer anderen Geschichte.
Ja.
Aber du hast trotzdem ein fantastisches Produkt, was sich bei den anderen irgendwie eingliedert. So, das ist.
Ja, vor allen Dingen, der macht halt wirklich schön gerne Filme. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der hängt da total gern drin. Er hat sich auch echt zu meinem Lieblingsregisseur gemausert, muss ich sagen. Ja, absolut.
Ja, gut, okay.
Das ist, du hast halt, er hat eher den Vorteil, dass er halt noch nicht so lange dabei ist, aber er hat halt bisher nur geilen Scheiß gemacht, wirklich. Und deswegen Hut ab davor. Und ich bin gespannt, was er so.
Können wir lüften, den Hut? So.
Der Hut wird gelüftet, aber sowas von.
Da ist richtig Luft unterm Hut jetzt.
Da ist jetzt, die schlechte Luft ist weg.
Jetzt nur noch gute Luft unterm Hut.
Jetzt nur noch sehr gute Luft.
Gut, dann sind wir mit den Sachen, die wir jetzt aktuell geguckt haben, durch. Wir haben natürlich noch unsere Liste. Wollen wir vorher noch eine Kategorie einschieben, oder?
Du hast irgendwas Neues gehabt, hast du gesagt.
Ja, das ist eine Kategorie, die, oder eine, ja, wir haben es Kategorie, glaube ich, genannt, die mehrere Möglichkeiten offen lassen würde. Und du musst mir jetzt einfach mal ein Filmgenre sagen.
Okay, irgendeins.
Genau.
boah, jetzt ohne ich, also Leute, ich weiß auch nicht, was der jetzt vorhat. Ich sag jetzt mal, das ist ein Thriller.
Ah, okay, das ist ein bisschen schwierig, aber okay. Also, die Kategorie heißt, baue dir den idealen Film in dieser Kategorie, in diesem Genre. Also, wie würde, wenn da jetzt jemand sitzt, der sagt, so, wir müssen jetzt den absolut standardsten Film 2021 aus diesem Genre bauen, wie würde der aussehen?
Ja, dann ist aber ja nicht der beste Film in der Standard.
Nein, genau.
Das also einfach wie so ein typischer Elemente, die ein typischer Thriller aufweist jetzt
ja,
heutzutage.
Ja, also Thriller ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt zum Beispiel ausgegangen von Actionfilm oder Komödie oder so, wo das ein bisschen einfacher umzusetzen ist.
Thriller ist ja. Du hast mich nach irgendeinem Genre gefragt. Fuck, ich mir eine Auswahl geben soll.
Wollen wir doch Action nehmen?
Ja, nimm Action. Ich wette, yes. Du hast da wahrscheinlich ein ganzes Essay zu vorbereitet.
Nein, ich habe gar nichts vorbereitet. Nein, ich habe nichts vorbereitet. Ich wollte das mit dir zusammen evaluieren.
Ja, dann tu das mal.
Also Action würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall. Nehmen wir The Rock schon mit rein als Schauspieler?
Ich verstehe immer noch nicht. Meinst du jetzt? Meinst du jetzt die typischen Actionfilm-Schauspieler aus 2000?
Ja, du musst jetzt den stereotypischsten Actionfilm bauen, den du dir jetzt vorstellen kannst. Mit dem Schauspieler, der immer vorkommt, mit der Handlung immer vorkommt.
Den gibt's doch hundertprozentig schon. Lass doch einfach mal ganz grob nachdenken. Es muss doch einen Film geben, der einfach Schablone für 1000 andere Filme geworden ist. Hundertprozentig.
Boah.
Ich würde sagen, jedes Jahrzehnt, da wird die Schablone einmal erneuert.
Ich glaube, du hast die Kategorie nicht so ganz verstanden.
Nee, ich glaube auch nicht. Dann mach doch einfach mal, dann zeig mir noch mal, was du weißt. Weil ja, da kann ich nur gerade nicht mitdenken.
Ich habe mir jetzt zum Beispiel gedacht, du willst jetzt einen klassischen Actionfilm bauen. Na, da sitzt jetzt jemand bei Netflix, oh, die Leute mögen so gern Action, wir wollen aber nicht so viel Arbeit haben, mach einfach das Stereotypischste. So, dann nimmst du irgendwie Bruce Willis, wirfst ihn da so drauf, dann packst du noch, weiß ich nicht, Keanu Reeves drauf und die beiden müssen dann eine Dame, die Opfer eines Bombenanschlags, die wurde entführt und eine Bombe wurde um sie gebunden und die müssen sich den Weg durchschießen und sie dann befreien und dann nimmt
eine Bombe wurde um sie gebunden. Entschuldigung. Ich verstehe, wo du hin möchtest, aber das für ein ganzes Genre zu definieren,
du gibst mir ja nicht viel zurück. Ich dachte ja, jetzt setzt du vielleicht ein.
Ach so, also ich könnte das eher mit Film rein. So, wenn du jetzt sagst, Harry Potter, nimmst halt einen Jungen und einen Bösen, schmeißt die in einen Eimer voll Magie und dann müssen die alle noch lernen, wie sie wieder rauskommen.
Du hast es, glaube ich, nie verstanden.
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Nein, ich habe es verstanden, aber mir fällt nichts dazu ein. Das ist eine sehr schwierige Kategorie.
Ich würde mal sagen, die Kategorie kommt auf jeden Fall auf die Vielleicht-Liste.
Auf Vielleicht, ja, die Vielleicht-Liste.
Mann, jeden Fall. Ich habe richtig viel Potenzial da drin gesehen. Mann.
Das tut mir okay, pass auf. Bereite noch mal fürs nächste Mal ein neues Essay vor mit einem anderen Genre, würde ich sagen. Also da waren jetzt schon so ein bisschen, ich würde ein paar Stellen, wo ich Besserungsbedarf sehe, muss ich sagen.
Pass auf, machen wir Action-Comedy.
Schick mir die ansonsten einmal zu, ne? Dann gehe ich da mit dem roten Stift einmal drüber und dann gucken wir einfach nächste Mal. Dann hast du auf jeden Fall, geht das besser.
Wir schauen mal.
Nein, sorry. Also ich fand die Idee grundlegend gut, aber ich für meinen Tag konnte jetzt, ich muss da mal tief drüber nachdenken, glaube ich einfach.
Ich merke das schon. Dann machen wir das so.
Ich lasse das mal wirken gerade.
Gut, ja. Dann entschuldige ich mich bei allen Leuten für
die. Nein, nicht entschuldigen. War alles unterhaltsam.
Ich ziehe das doch zurück.
Nein,
doch keine
Entschuldigung.
Ja,
keine Entschuldigung. Hier wird sich nicht entschuldigt. Nein, war doch alles gut jetzt. Jetzt aber weiter jetzt. Komm, lass mal. Was haben wir denn heute auf der Liste?
Wollen wir es machen? Wollen wir jetzt schon ran?
Ja, ich weiß nicht. Sollen wir noch irgendwie.
Nö, wir können machen, oder so? Nö, wir können. Hm. Dann, guck mal hier.
Ja, ich freue mich so. Ich freue mich so.
Also, ich muss mal hier. Ah ja, hier ist ja die Liste. So, also.
Ja.
Und zwar Platz, was haben wir denn hier? Ah ja, ich habe was mitgebracht.
Justus.
Achso.
Justus, wer ist auf Platz 37?
Platz Nummer 37. Psycho aus dem Jahr 1960. Directed von Alfred Hitchcock.
37th Place. Psycho from the year 1960. The director is Alfred Hitchcock.
Jo, damals. Wir haben den ersten Hitchcock-Film.
Endlich. Oh mein Gott, ich bin auch echt happy, dass wir endlich mal über Hitchcock sprechen, ne? Das hat sich viel zu lange hingezogen, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe erst Hitchcock vor kurzem für mich entdeckt. Okay. Also vor 2 Jahren oder so, 2, 3 Jahren. Ich kannte die Vögel schon deutlich länger, aber dann habe ich Vertigo geguckt und jetzt Psycho und Alter, der Mann ist wirklich, wirklich gut gewesen. Das, das muss man ihm lassen.
Ich habe leider viel zu wenig von dem gesehen. Also ich habe mal das Fenster zum Hof habe ich leider nicht ganz geguckt, ey, weil das immer nur in Ausschnitten und ich glaube, Psycho ist tatsächlich der einzige, den ich so richtig von ihm geguckt habe. Und das ist, ich schäme mich dafür. Man sollte.
Aber wie findest du ihn denn?
Also, wenn man ihn das erste Mal guckt, dann verläuft er ganz anders, als man dachte. Weil er fängt ja.
Ne? Das ist ja der typische Hitchcock. Der verarscht die Leute einfach gerne.
Genau.
Das ist so sein.
Ich guck grad übrigens, ich habe gerade nebenbei gelesen, er hat nicht einen Oscar gewonnen. Er wurde 5-mal nominiert, aber er hat nicht einen gewonnen.
Das ist mies. Ja. Das ist wirklich mies.
Also, viele halten ihn ja für den besten Regisseur so aller Zeiten und war auch für viele Vorlage, aber naja, schade. Er fängt an mit einer Frau, die, ich glaube, Geld unterschlagen hat bei ihr auf der Arbeit und die merkt so, oh fuck, und will dann damit abhauen, damit sie nicht mehr da ist, wo sie das entwendet hat und fährt dann los und landet dann in einem Motel, was so ein bisschen abgelegen ist. Bei einem spoilern wir eigentlich ein bisschen, weil also der Film ist.
Bis zu einer Stelle ja, können wir ja reden, okay. Weil diese Szene kennt jeder Mensch auf der Welt. Das ja. ist unmöglich.
Jeder nicht einfach. Zu die Menschen werden geboren, dann wird erstmal diese Szene gezeigt.
Definitiv.
Und dieses Motel hat, glaube ich, nur einen einzigen Gast, nämlich sie, und einen so ein bisschen creepigen Besitzer, der eigentlich sehr, sehr nett wirkt, aber dann doch irgendwie creepy. Und dann gibt es diese legendäre Szene irgendwann, wo sie duschen ist und ein Messer hinterm Vorhang auftaucht und sie dann in dieser Dusche gemessert wird.
Abmurkst.
Ja, Spoiler an der Stelle.
Hupsi, sie stirbt. Schade. Ja.
Und dann geht's weiter. Also einer der wenigen.
Punkt, Punkt, Punkt.
Also für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, sehr revolutionär, dass der eigentliche Hauptcharakter irgendwann stirbt und die Story dann trotzdem weitergeht.
Ja, gerade auch, wie gut der besetzt war. Also ich muss eigentlich gestehen, ich habe den, wie gesagt, auch erst vor kurzem gesehen und ich habe hier schon seit Ewigkeiten ein 4K-Steelbook bei mir stehen und dachte mir, jetzt ist der Moment, ich ziehe mir den Film jetzt voll auf 4K rein und habe dann erst diesen tollen Film genießen dürfen und danach habe ich mir das Making-of angesehen. Junge, da kann ich gleich noch ein paar Schwunge raus erzählen, aber es ist wirklich so, dass er hat einfach genau mit solchen Sachen die Leute einfach gelockt. Ja. Also Hitchcock war ja im Prinzip Meister des Marketings. Der wusste einfach, wie er seine Filme verkaufen kann, dass sie ein Erfolg werden. Und dann hat er mit seiner Qualität überzeugt. Das ist halt einfach tip-top Marketing-Experte, der Kerl. Aber ja, das man darf auch einfach nicht viel über den Film wissen, glaube ich.
Nee, also das ist also man merkt schon, er ist natürlich ein bisschen alt, ne, in der Hinsicht. Aber ich finde, er ist immer noch gut gealtert, dafür, dass er 60, also von 60 ist. Wobei er, finde ich, älter wirkt, dadurch, dass er in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Also damals,
ja, eben.
Also, ne, es gab ja einige, die dann schon in Farbe gedreht wurden und so. Aber da hat Hitchcock gesagt so, nee, Schwarz-Weiß, wir ziehen das durch.
Ja, der hat dann Film Schwarz-Weiß übrigens gedreht, einerseits, weil es der Atmosphäre zugetragen hat und weil der Film sonst fürs Kino zu brutal gewesen wäre.
Ah, stimmt.
Weil so viel Blut zu sehen war. Und ich glaube, was war das nochmal? Die hatten, das war kein Blut, das war auch kein Ketchup, das war, glaube ich, Schokoladensirup, was die genutzt haben für die Duschszene, wo das Blut dann in den Abfluss läuft. Also gerade das Making-of kann ich nur jedem ans Herz legen, der den Film geguckt hat und begeistert war, weil die da wirklich super ins Detail gehen, wie die diesen Film gedreht haben. Da waren dann auch die Darstellerinnen, die da teilweise Darsteller, die dabei waren und so weiter. Und das ist wirklich allein von der Machart her war ich nachher so fasziniert von diesem Film.
Ja.
Der wird mir sehr, sehr lange im Kopf bleiben. Nicht mal wegen der Story weil die Story besonders ausgefallen war, sondern einfach, was da für ein Gedankengang auch teilweise hinterliegt. Mega großartig.
Ja, vor allen Dingen gab es ja auch viele oder einige Leute, die dann danach zu der Zeit gesagt haben, so, ich habe jetzt Schiss zu duschen. Einfach, weil du diese diese Szenerie gesehen hast, also wenn du das schaffst, Menschen so nachhaltig mit so einem Schocker zu schocken, dann hast du deinen Job, glaube ich, echt gut gemacht.
Definitiv, definitiv. Und ich fand dann auch so diese Kniffe, die er dann da verwendet hat, gerade wegen diesem, also einerseits, weil es halt natürlich ein sehr kontroverser Film war damals. Es war übrigens der allererste Film, in dem man eine Toilette gesehen hat.
Ja, ich wollte es gerade, nein, eine Toilettenspülung.
Nein, es war auch der erste Film mit einer Toilette. Es war beides. Die haben einfach zwei Rekorde auf einmal gebrochen. Die haben nicht nur eine Toilette gezeigt, sondern direkt eine spülende Toilette gezeigt. Hey. Was schon richtig krass war. Was habe ich davor noch mal gesagt? Die Toilette, die killt mich jedes Mal. Ach so, die Machart. Die denn das war nämlich so, dass du, wenn du den Film im Kino sehen wolltest, haben die dich nicht mehr reingelassen, wenn du zu spät da warst.
Mhm.
Und da haben die überall Schilder gehabt, damit geworben, der Film ist so spannend und gruselig, dass du den von vorne gucken musst. Und deswegen einfach, es ist diese ganze Story hinter dem Film ist so fantastisch.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall auch mal das Making-of gucken, wenn ihr Bock habt.
Und ich muss und sagen, das Ende fand ich richtig, richtig stark. Also ja. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und also das war.
Deswegen nicht spoilern lassen.
Nein, bloß nicht.
Und das muss ich sagen. Ich find's unfassbar bemerkenswert. Der Film ist 61 Jahre alt.
Ja.
Boah, das muss ich mir überlegen. 61 Jahre ist er alt. Und ich wusste nicht, was am Ende passiert.
Ich
war überrascht, was passiert ist. Und deswegen nicht so viel über den Film lesen oder gucken. Also das Making-of schon gar nicht vorher gucken, weil da wird alles gespoilert. jede Szene gehen die nochmal durch und so. Aber, deswegen guckt euch den unvoreingenommen an. Schwarz-Weiß ist immer so eine für manche Leute eine Hürde, über die man springen muss, aber es lohnt sich wirklich. Wenn man sich damit beschäftigt, sich den Film in Ruhe anguckt, es macht unfassbar Spaß, ja, tatsächlich.
Das stimmt. Geht auch unter 2 Stunden, also
ja,
geht. Und also ich finde hier Anthony Perkins heißt er, glaube ich, der, der hat das schon sehr gut gespielt.
Sehr, sehr gut. Ich finde auch interessant, ich habe tatsächlich den Film ja jetzt erst geguckt, aber vor einer Weile, als die Serie neu rauskam, es gibt ja auch Bates Motel, die Serie, okay, mit dem kleinen Jungen von Charlie und die Schokoladenfabrik als wie heißt er, Norman Bates. Und die ist optisch auch sehr stark, aber da bin ich irgendwie nie dran geblieben, muss ich gestehen. Da war ich irgendwann raus, aber kann auch sein, weil ich den Film halt nicht gesehen hatte, dass ich nicht weiß, wie die Tragweite dieser Serie ist. Ne? Naja.
Aber ich finde so der Inbegriff eines Klassikers. Wenn jemand sagt, denk mal an einen Klassiker, denke ich tatsächlich zuerst an Psycho.
Ja, es ist auch wirklich diese Duschszene, die bleibt einfach im Kopf. Das ist ein
als würde die 80 Minuten lang gehen in diesem Film.
Ja.
Das tut sie ja überhaupt nicht.
Und man freut sich auch, wenn diese Szene kommt, ne? Aber ich muss ganz ehrlich, ich muss für meinen Teil sagen, ich hätte damit gerechnet, dass sie deutlich später kommt. Ich dachte, das ist so ein Evergreen wie auf einem Konzert, wo dann am Ende so das große Finale oder Luke, ich bin dein Vater oder ich bin dein Vater oder wie auch immer, was der da auch immer sagt. Ne, das kommt ja auch immer am Ende und das kam doch schon relativ früh, aber freut euch Kinder.
Das stimmt. Ich klicke mich gerade so ein bisschen hier durch die Bilder bei IMDb, das können wir jetzt machen und da sind dann auch manchmal so alte Filmposter drin und ich find's geil, wie damals dann so richtig damit geworben wurde, wie horrorhaft dieser Film ist, ja, und wie schockierend und dass die Leute gar nicht klarkommen, wenn sie den sehen und so. Also das so als Werbung genutzt wurde, um den Film zu vermarkten.
Ich habe hier ein Bild, das Poster, mit gelber Schrift und blauem Balken, ne? Und wenn du mal genau hinguckst, sieht die Hauptdarstellerin einfach auf dem Bild aus wie iCarly.
Kannst du mir das schicken als Link? Ich finde, hier sind ganz viele, ich finde das nicht.
Die sieht aus wie iCarly.
Ja, ich kenne keinen, oder doch, hier, warte mal, da.
Hat Alfred Hitchcock iCarly vorhergesagt?
Da sitzt die in so einem Büstenhalter auf ihrem Bett. Ja, guck ihr mal ins Gesicht. Und dann hat man das iCarly-Intro im Kopf.
Die
sieht aus wie iCarly, doch. Miranda Cosgrove heißt sie, ne?
Ja.
Ja. Auch großartige Schauspielerin. So, das war Psycho.
Geil. Boah, und der nächste Film,
ich muss mir nie Psycho 2 angucken, weil Psycho 2, das ist so wieder so ein, lass einfach mal Titanic 2 drehen, irgendwie für mich.
Aber gibt's Psycho 2?
Ja, gibt's. Psycho der Kampf, 2. Der war aber, glaube ich, nicht mehr von Hitchcock, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab den noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es gab einen relativ später. Ich glaube, so 20 Jahre später oder so. Nee, bitte nicht. Auch kein Remake. Bitte kein Remake davon. Gab es mit Sicherheit auch schon, aber.
Aber was? Anthony Perkins spielt nochmal mit. Okay. Richard Franklin
80, hat oder was?
Regie gemacht. Und Drehbuch ist von Tom Holland.
Okay, gut.
Glaube ich nicht der gleiche.
Meinst du etwa? Also, das kann ich mir nicht vorstellen,
jetzt, dass er
als Baby das geschrieben hat. Dass,
wir können ja hier jetzt live immer gucken. Der hat aber auch das Drehbuch zu Chucky die Mörderpuppe geschrieben. Also
okay, also könnte Potenzial haben, aber ich finde, die Geschichte muss nicht weitergehen. Nee, ich will nicht, dass sie weitergeht, weißt du? Das war so ein fantastisches Ende, deswegen will ich den Rest einfach ausblenden, ist mir egal. Komm, lass, komm.
Ja, ja. Okay. Dann gehen wir einfach einen weiter und zu einem weiteren, ein wirklich weiterer Klassiker. Nämlich, warte, wo haben wir hier, so.
Platz Nummer 38. Der König der Löwen aus dem Jahr 1994. Regie führte Roger Ellers und Rob Minkoff.
38th place. The Lion King from the year 1994. And the directors are Roger Allers and Rob Minkoff.
Ah, super. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß von keinem Zeichentrickfilm Regisseure. Also bei.
Muss man ja auch nicht. Ist ja alles von Disney.
Nein, also generell, guckt immer so, ah, okay, ne, das ist ein Fincher-Film, der ist von Nolan, das ist Scorsese, aber so bei Animationsfilmen, scheißegal.
Aber die haben ja auch einfach den Vorteil, dass Disney drüber steht. Ja, sonst weiß ich nicht, ob ich The Lion King jemals gesehen hätte, wenn der nicht von Disney vermarktet wäre, weißt du? Also nicht, weil er nicht gut ist, sondern einfach, weil alle anderen Animationsfilme, die nicht unter einem großen Studio sind, gehen halt meistens sehr unter. Ne? So Illumination hat sich jetzt ein bisschen vorgekämpft mit den Minions und Sing und so eine Geschichte.
Stimmt,
die haben irgendwie angefangen.
Ja, das stimmt, ja.
Naja, aber wie auch immer, König der Löwen, habt ihr vielleicht erkannt am Anfang, habe ich gespielt. Hakuna Matata war die beste Darbietung, glaube ich, von diesem Film in diesem Podcast. Aber ja, also
ich hab's nicht gehört.
Möchtest du anfangen, Timon? Ich meine, du bist auch mit Teil des Films.
Ich wollte gerade sagen, ich bin natürlich durch meinen Namen auch so ein bisschen vorbelastet, aber ich muss sagen, König der Löwen ist mein absoluter liebster Animationsfilm ever. Und ich glaube, den habe ich auch schon 37 Mal geguckt und ich habe sogar Teil 2 und Teil 3 geguckt, wo in Teil 3 der ganze erste Film nochmal aus der Sicht von Timon und Pumba gezeigt wird.
Den habe ich nie gesehen. Nur den zweiten.
Ja, den hatte ich nämlich so gecrackt auf DVD irgendwann mal bekommen.
Hoi, hoi.
Ja. Und der besteht daraus, dass Timon und Pumba auch im Kino sitzen und sich den angucken. Und dann zwischendurch gibt's so einen Gag, wo Stopp gemacht wird, weil Pumba sich auf die Fernbedienung gesetzt hat. Also so völlig absurd einfach.
Alter.
Aber ja, also das ist für mich auch so der Inbegriff eines Disney-Films. Ich glaube, für viele andere jetzt nicht unbedingt, aber der war ja auch sehr, sehr erfolgreich an der Kinokasse, wurde ja jetzt grauenhaft geremaked. Und ich finde den einfach großartig. Was soll ich sagen?
Also, ja, da scheiden sich die Gemüter ja so ein bisschen, muss ich sagen. Also, wenn ich mich mal so dran erinnere, mit wem ich da so drüber geredet habe und wer mir was gesagt hat, fühlte sich das irgendwie so an, als wären die Leute, die damit aufgewachsen sind, bester Film des Lebens. Und alle anderen, die schon erwachsen waren, als der Film kam, war das so, ja, okay, war gut. Deswegen also auch für mich, König der Löwen, ich habe diesen Film eine Milliarde Mal geguckt, zumindest die erste Hälfte. Weil,
was?
Ja, kurz bevor der Vater stirbt, musste meine Mutter immer wieder zurückspulen.
Oh, das ist aber früh, oder?
Oder war das bei dem Vater, bei dem Tod vom Vater? Zumindest, also ich fand, und da tut mir jetzt dir gegenüber leid, aber das war mein kindliches Ich. Ich finde die heute cool, aber als Kind mochte ich Timon und Pumba nicht.
Was?
Also ich mochte die, das mag vielleicht auch gar nicht mit Timon und Pumba als solches zusammenhängen, sondern ich mochte einfach diese Szene nicht, wo Simba erwachsen wurde. Frag mich nicht, warum. Als Kind
war das großartig.
Später habe ich die auch, also die sind großartig. Ne? Das ist, wie gesagt, mein kindliches Ich. Ich habe noch keinen Plan von Filmen, was für ein drei Käse hoch. Ja. Aber irgendwie, meine Mutter musste immer zurückspulen. Und sie wusste nie so ganz, war das jetzt der Tod des Vaters, das Erwachsenwerden von Simba oder war es Timon und Pumba? Oder was an der Stelle fand ich doof, dass ich wieder von vorne gucken wollte. Aber ich will jetzt gleich König sein, habe ich ungefähr 1 Milliarde Mal gesehen.
Und dann am Ende nur noch so 2-3 Mal, du kannst überhaupt nicht mehr mitsingen. Was ist das für ein Song? Nee, aber ich finde die Charaktere sehr, sehr schön ausgearbeitet. Auch die Side-Charaktere, also sowas wie Zazu, der ja im Original von Rowan Atkinson gesprochen wird, oder die drei Hyänen, finde ich auch sehr witzig.
Oh, ja.
Oder auch Rafiki, der halt so auf seine crazy Art irgendwie doch cool ist.
Den habe ich bis heute nicht verstanden, diesen Charakter. So, der macht halt so merkwürdige Dinge und der ist so random einfach, aber so großartig.
Ja, das stimmt.
Ah, ja. Aber ich liebe auch die deutsche Synchro einfach, ne?
Ja.
Mit Ilja Richter, mit Hella von Sinn und das ist einfach so eine fantastische Besetzung, sowohl im Englischen als auch im Deutschen gewesen.
Ja.
Und auch die Story gibt ja auch so viel zum Thema Kreislauf des Lebens halt, ne? Tod und Wiedergeburt, nicht Wiedergeburt.
Ja, aber wirklich, also das ist ja eigentlich für einen Kinderfilm ein sehr dramatisches Thema, dass der Vater einfach so stirbt, so mittendrin, nicht wie bei anderen so, ja, ich habe keine Mutter mehr, sondern, wobei bei Bambi hast du es auch, aber er stirbt einfach und dann ist er alleine in dieser Welt. Und dann merkt er irgendwie so, der Geist seines Vaters ist noch da. Also ich möchte nicht wissen, was der Film mit Kindern in der Zeit gemacht hat, die auch irgendwann mal ihren Vater verloren haben.
Ja gut, ich glaube, das könnte aber theoretisch auch vielleicht geholfen haben. Weil es geht, deswegen stirbt der Vater auch sehr früh in dem Film, weil das Kind dann realisieren kann, dass er sich alles wieder zum Guten wendet. Wenn man, der Anfang ist scheiße, wenn das passiert, aber das Leben geht halt weiter und man muss halt irgendwie weiterkommen und es gibt Leute, die dich auffangen und so eine Geschichte. Das ist ja eine super schöne Message aus dem Film. Aber ich sag mal, von die Auswahl der Disney-Filme, die Kinder traumatisiert haben, da würde ich König der Löwen jetzt nicht auf Platz 1 setzen. Definitiv. Wenn du noch an Dumbo denkst, an Bambi, an was gab es noch alles, ey, da waren ja teilweise Filme bei, die haben dich fürs Leben geprägt.
Ja, wobei, also diese Szene, wo der Vater stirbt, ich glaube, das hat viele schon traumatisiert.
Ja, wie gesagt, mich auch. Also ich finde die Szene immer, ich kann den Film nicht gucken, ohne zumindest 10 Sekunden zu heulen. 10 Sekunden. Mehr nicht. Ich bin immer noch ein männlicher Mann. Super, super männlich. Ich muss nicht weinen. Nein, aber also eine Träne verdrücke ich auf jeden Fall auch noch während dieser Szene. Und auch allein die Musik, was hier in einem so hervorruft, ne, diese Kindheitsgefühle. Ja. Oh, das ist so heftig. Das ist so
allein
krass,
dieser Einstieg mit diesem
großartig. Aber ich glaube, da sprechen wir sowieso vielen aus der Seele und alle anderen, die sich nicht angesprochen fühlen, die finden den Film wenigstens okay.
Ja, also das will ich aber auch mal schwer hoffen, also, wenigstens.
Das will ich auch mal hoffen.
Wollen wir kurz über Kimba, the White Lion reden oder lieber nicht?
Den habe ich Gott sei Dank nie gesehen. Aber,
ich auch nicht, aber es steht ja so ein bisschen im Raum, dass sich ja Disney sehr daran inspiriert hat und wenn man so die Figuren gegenüberstellt, dann gibt's ja schon ein paar Ähnlichkeiten.
Kimba, aber ja, Simba. Aber jetzt ganz ehrlich, ich sag mal so, ne? Ich habe den Film jetzt nicht gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, da gab's keine Musik. Was Disney da draus gemacht hat, ist halt was völlig Neues. Der Löwe mag vielleicht ähnlich heißen oder es ist auch ein kleiner Löwe und vielleicht, ich weiß gar nicht, ist die Story auch dieselbe?
Es ist eine TV-Serie gewesen. Also es gibt 130 Folgen.
Ja.
Die Geschichte handelt von einem weißen Löwen, der nach dem Tod seiner Eltern den Dschungel regieren will. Na gut.
Ja, also.
Ja, aber es gibt halt so einen Affen und dann gibt's den bösen Löwen, der auch so eine Narbe über dem Auge hat. Also
ich will die Ähnlichkeit ja auch nicht rauskicken und ich muss auch sagen, ich finde Disney in der Hinsicht auch nicht cool, dass die haben ja öfter solche Aktionen gerissen. Und auch die Penetranz dessen, was Walt Disney teilweise an den Tag gebracht hat oder die Firma als an solches bringt, hat man ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, von Disney sogar, was ich sehr, sehr cool fand, aber die Hintergrundgeschichte von Mary Poppins, Saving Mr. Banks, genau. Großartig, ne, da spielt Tom Hanks auch Walt Disney und so weiter und dann in dem Film geht's halt darum, wie Walt Disney versucht hat, der Autorin von Mary Poppins dieses Buch abzukaufen, dass er es verfilmen darf und ich sag mal so, Disney, die haben halt
Haben halt Geld.
Die Mittel, die haben die Mittel, um dann halt so was auch durchzusetzen, ne? Ja. Also, Aber ja, also ich will nicht in Konkurrenz mit Disney sein, aber als Benutzer dieser, ein Konsument, nicht Benutzer, als Konsument dieser Filme und Serien, die sie machen, ja, kann ich mitleben.
Das ja, hart, also gerade bei dem auch. Also die haben ja generell viel geguckt, okay, was gibt's so in anderen Kulturkreisen, auch so Märchen oder Erzählungen oder irgendwie sowas. Und naja, man hat sich so überall mal was zusammengesucht, ne?
Deswegen, naja, aber das ist ja nicht so, als wenn das andere nicht auch machen, ne? Deswegen besser gut geklaut als schlecht selber gemacht.
Es kommt so raus, dass die Minions eigentlich so eine alte aztekische Überlieferung sind. Und
ja, wart ab, ja, am Ende der Filmreihe geht die Welt unter.
Letztens auch gelesen, dass sie ja immer versuchen, dem Bösewicht zu dienen, also dem bösesten Bösewicht. Kurze Frage in die Runde, was die Minions zwischen 37 und 45 gemacht haben. Einfach nur mal, da ist so eine kleine Lücke im Lebenslauf, vielleicht könnte einer mal nachreichen.
Alter, Junge.
Wer weiß das schon? Man weiß es nicht.
Okay, das waren unsere beiden Filme von der besten IMDb-Top-Liste der aller Zeiten. Ich weiß nicht mehr.
Ja, also zu Recht würde ich sagen, beide drauf.
Ja, ich versuche gerade nochmal die Liste zu finden. Mist, ey. Warte, ich habe die auf dem Handy. Ich habe die auf dem Handy, die Liste, um auf unserer anderen Liste.
Das ist ja nicht unsere Originalliste. Es ist ja die, wir gucken, packen alle Bewertungsplattformen in eine Liste, wo merkwürdige Kritiker, merkwürdige alte chinesische Schwarz-Weiß-Filme draufgepackt haben. Und das ist dann die Liste.
Nein, das sind die besten Filme offiziell aller Zeiten. Ja, alle Filmportale aus dem ganzen Internet zusammengefasst in einer Liste. Das sind offiziell die besten.
Dann sag mal 37, 38, genau.
Die Filme von dieser, also wir sprechen jetzt nicht von der IMDb-Liste. Die IMDb-Liste ist nur für IMDb-beste Liste, die wir gerade besprochen haben. Aber auf dieser Liste, wo die besten, allerbesten, besten, besten drauf sind, ist auf Platz 37 der allseits bekannte Lieblingsfilm von jedem, Ikiru von 1952. Akira Kurosawa hat den gedreht. Und den kennt man halt weh.
Ich hab's gerade noch gesagt und du so, ja, nee, aber genau das ist es doch. Ein japanischer Schwarz-Weiß-Film.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Mensch kennt.
Und warte, jetzt noch einen anderen Film.
Dazu, als Einordnung, der hat bei IMDb 8,3. Der heißt Ikiru, einmal wirklich leben. Kurzbeschreibung ist, ein Bürokrat versucht in seinem Leben einen Sinn zu finden, nachdem er erfahren hat, Krebs im Endstadium zu haben. Also wenn ihr mal einen entspannten Mittwoch-Nachmittag haben wollt, 2,5 Stunden Schwarz-Weiß könnt ihr euch geben.
Alter, das sind so mächtige Dinger immer, ne? So auch mit so einer bedrückenden Story. Boah. Ja. Na gut, aber dafür haben wir einen viel fröhlicheren und besseren Film auf Platz 38, und zwar Metropolis, der knappe 6 Stunden geht. also den wenn kann ihr man da mal zwischendurch gucken. Fritz Lang, 1927.
Wenn ihr nach Ikira noch Zeit habt, dann gönnt euch doch den einfach.
Oh ja. Wobei hier, aber ich muss sagen, ich habe Metropolis ja schon gesehen, ne?
Ja, aber hier gibt's auch eine 2,5-Stunden-Version zum Beispiel. Also es gibt ja mehrere Versionen.
Ja, ja, wenn denn aber richtig. Ich meine, es müsste sogar immer, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es war ja bei Metropolis der Fall, dass da Teile des Films verschwunden sind, ne? Die sind einfach weg.
Ups.
Aber da reden wir mit Sicherheit auch noch in unserer Liste drüber, deswegen gehe ich mal auch nicht weiter ins Detail.
Aber nur ganz kurz, also der lief ja nicht 6,5 Stunden im Kino, oder? Da gab's doch bestimmt die 2,5-Schnittfassung, weil keiner sitzt doch da 6 Stunden.
Da gab es vielleicht Teil 1, Teil 2, Teil 3, die da so mit an verschiedenen Tagen geguckt. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir diesen Film haben, dann bereite ich mich drauf vor. Das muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht mehr. Ich hatte den in meiner Zeit, wo ich mein Fachabitur in Medienproduktion gemacht habe, da haben wir den geguckt. Da habe ich sicherlich auch was darüber gelernt, habe es aber völlig vergessen, weil der Film sehr, sehr lang war. Und wenn du diesen Film in der Schule guckst, dann wird's anstrengend. Auf diesen Kackstühlen mit diesen komischen Tischen. Nee.
Na ja, gut. Dann schieben wir das nach, falls er dann kommt.
Auf jeden, das gucken wir nach. So, folgende Situation.
Ja.
Wir wollten gerne noch eine Rubrik heute hier durchführen mit euch. Also zum Schluss, zu guter Letzt. Und zwar, oh nein, ich habe meine Blockflöte gar nicht, jetzt können wir das.
Ja, jetzt musst du mit dem Mund improvisieren.
Ah, nee, warte, nee, Quatsch, nein, das war gar nicht Simply the Best, das ist eine andere Kategorie. Wie hieß die nochmal? Plot Twist.
Aha.
Hieße, wir wollen mal wieder Plot-Twist machen. Und zwar konntet ihr uns bei Instagram, ja, 42 Podcasts heißen wir dort, eine Sprachnotiz schicken, indem ihr euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert erklärt. Und wir müssen erraten, welcher Film das war. Wenn ihr mitmachen wollt, macht gerne mit. und schickt uns eine Sprachnotiz. Trick. Aber bitte auch noch, aber auch bitte noch mal eine hinterher, wo ihr den Film, wo ihr sagt, wie der Film heißt.
Aber nicht schreiben, sonst sehen wir es ja schon.
Nicht auf keinen Fall schreiben, bitte nicht. Aber zwei Sprachnotizen. Genau, und da habe ich wieder drei Kandidaten von unserer Sekretärin Frau Jesi Jessiker auswerten lassen.
Dankeschön.
Und soll ich einfach reinstarten? Oder?
Ja, wir wissen ja selbst nicht, was kommt. Hau einfach mal rein.
Ich bin gespannt, ob wir es direkt erraten. Der erste Kandidat ist der liebe Hartmut. Hallöchen, Hartmut.
Dankeschön.
Ein guter Kollege von mir, ja, bei dem war ich letztens erst im Escape Room News Center, heißt der Podcast, zu Besuch, aber nicht als ich, sondern als Vertreter meiner Arbeit. Aber liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Der hat uns folgende Sachen hier geschickt und jetzt lauscht gut und ratet mit. Bitteschön.
Ein charakterlich bunt gewürfelter Haufen verbringt ungewollt viel Zeit miteinander und findet durch die Auflehnung gegen einen gemeinsamen Feind überraschend viele Gemeinsamkeiten.
Alter, das ist auch wieder so eine Beschreibung, wo 100 Filme zutreffen können, ne?
Ein zusammengewürfelter Haufen?
Soll ich noch ein zweites Mal spielen?
Ja, ich hab's nicht ganz verstanden wegen der Übertragung.
Okay.
Ein charakterlich bunt gewürfelter Haufen verbringt ungewollt viel Zeit miteinander und findet durch die Auflehnung gegen einen gemeinsamen Feind überraschend viele Gemeinsamkeiten.
Boah. Hast du jetzt komplett gehört?
Ey, ich habe immer noch bunt zusammengewürfelter Haufen verstanden. War das richtig?
Ja, ja, bunt zusammengewürfelter Haufen. Also es geht dann wahrscheinlich irgendwie um eine Gruppe verschiedener Charaktere.
Ja. Also das bunt.
Ich weiß es. Ich lock zuerst ein.
Warte mal, Also das bunt ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Hinweis, oder? Ich hatte erst.
Ich weiß nicht.
Boah, ich hab diesen. Ja, lock du mal ein, sag mal.
Ich lock ein. Okay, ich habe immer noch so ein Problem, irgendwie, wenn einer von uns anfängt, kann der andere sagen, ja, hatte ich auch, weißt du?
Ja, würde ich dann aber nicht sagen.
Wir brauchen so eine Tafel nächstes Mal. Schreib mal auf, dass wir so Tafeln kaufen müssen.
Ich glaub dir das, aber also, das. Ja, okay.
Okay, ich glaube, es ist Herr der Ringe.
Ja, okay.
Also, es ist ja so eine Kombination aus verschiedenen, das sind wirklich verschiedene Völker, die da zusammen, ne, ja, die Elben, ja, ja. Und dann ja, von den Zwergen noch jemand und den Hobbits und so weiter, und die passen eigentlich gar nicht zusammen, sind bunt zusammengewürfelt und stellen dann auf dieser Reise gegen das Böse fest, dass sie ja doch mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie dachten.
Das kann gut sein, wahrscheinlich auch, weil das ein besserer Klassiker ist. Ich hatte kurz gedacht an die Muppets, weil bunt zusammengewürfelte Haufen. Ich war gedanklich aber bei Maze Runner. Aber der Weil da kommen ja auch alle völlig random in dieses Labyrinth rein. Aber du wirst wahrscheinlich recht haben.
Ich glaube auch, dass ich recht habe. Wir hören noch mal rein.
Das war selbstverständlich der Breakfast Club.
Was?
Okay, es ist genau dasselbe. Hä, aber hat der nicht von irgendeinem Bösen gesprochen?
Ja, eigentlich schon.
Oh mein Gott, oder meinte er, dass die Schule die Bösen sind? Oh nein, ey. Ja, aber wie gesagt, die Beschreibung hätte wirklich auf viele zutreffen können.
Aber guck mal, so können wir herausfinden, was Filme gemeinsam haben. Also,
Maze Runner, ja, das ist doch perfekt für deine Kategorie, ey. Ja, krass, ey. Ach, schön. Ja, vielen Dank, Hartmut, liebe Grüße. Grüße gehen raus. Dann als nächstes haben wir den Fabian, der sehr, sehr viel geschrieben hat, das müssen wir uns gleich mal durchlesen. Ich spare mir die Zeit jetzt mal, aber wenn du irgendeine Frage gestellt hast, dann werden wir dir antworten, gar keine Frage. Aber lieber Fabian, welchen Lieblingsfilm hast denn du?
Ja. Da ist so einer, der wird von allen unterdrückt und das findet er überhaupt nicht cool. Der lebt in einer Welt, in der viele Leute sehr gute Freunde haben. Und diese Freundesgruppen begegnen einander oft in so einer Art Gangfights. Der Unterdrückte möchte aber auch viele Freunde haben. Bessere Freunde als alle anderen. Und das, obwohl er glaubt, dass das eigentlich gar keine richtigen Freunde sind. Auch die Idee der Gangfights findet er blöd. Und trotzdem will er gegen alle Freundesgruppen kämpfen, um zu zeigen, dass er der Stärkste ist. Der lädt dann alle Leute, die viele Freunde haben, zu sich ein, um denen die Freunde wegzunehmen. Der ist richtig skrupellos und hat sogar eine Krankenschwester gekidnappt. Der hat sich also alle Freunde geklaut und eingesperrt, aber jemand anderes hat die wieder freigelassen. Plötzlich hat der Unterdrückte eine Menge falsche Freunde und startet einen Gangfight gegen alle anderen Freundesgruppen. Dann kommt sein Bruder und erklärt ihm, dass es scheiße ist, anderen die Freunde zu klauen und dass er seine falschen Freunde auch eigentlich gar nicht leiden kann. Als der Freundedieb das dann einsieht, fliegt er davon.
Was? Hilfe, was?
Was? Ich habe keine Ahnung. Nicht ein
Alter, der hat uns richtig in Grund und Boden geredet gerade. Ich habe völlig den Faden verloren. Aber es ging, also da wurde eine Krankenschwester geklaut. Das weiß ich noch.
Ja, und Freunde haben gegeneinander.
Sollen wir noch ein zweites Mal hören?
Nee, dann haben wir ja eigentlich. Nee, ich weiß ja, was er gesagt nicht. Hat.
Du weißt, ich möchte das aber trotzdem noch mal hören.
Okay.
Sonst hör weg, ne? Sonst verwirrt dich das dann nur noch.
Hör weg! Moment, die Ohren zu, damit ich weniger weiß.
Da ist so einer, der wird von allen unterdrückt und das findet er überhaupt nicht cool. Der lebt in einer Welt, in der viele Leute sehr gute Freunde haben. Und diese Freundesgruppen begegnen einander oft in so einer Art Gangfights. Der Unterdrückte möchte aber auch viele Freunde haben. Bessere Freunde als alle anderen. Und das, obwohl er glaubt, dass das eigentlich gar keine richtigen Freunde sind. Auch die Idee der Gangfights findet er blöd. Und trotzdem will er gegen alle Freundesgruppen kämpfen, um zu zeigen, dass er der Stärkste ist. Der lädt dann alle Leute, die viele Freunde haben, zu sich ein, um denen die Freunde wegzunehmen. Der ist richtig skrupellos und hat sogar eine Krankenschwester gekidnappt. Der hat sich also alle Freunde geklaut und eingesperrt, aber jemand anderes hat die wieder freigelassen. Plötzlich hat der Unterdrückte eine Menge falsche Freunde und startet einen Gangfight gegen alle anderen Freundesgruppen. Dann kommt sein Bruder und erklärt ihm, dass es scheiße ist, anderen die Freunde zu klauen und dass er seine falschen Freunde auch eigentlich gar nicht leiden kann. Als der Freundedieb das dann einsieht, fliegt er davon.
Alter. Ich habe absolut keine Ahnung. Warum fliegt er weg? Wohin?
Fliegen, Krankenschwester, klar. Und ich überlege auch, ob das wieder so ein Ding ist mit Findet Nemo, weißt du?
Ja. Ich glaube, es ist ein Film, den ich nicht gesehen habe.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wie kann das sein? Ich glaube, wir haben den safe gesehen. Also zumindest, ich kann ja nur von mir ausgehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Geschichte würde irgendwo zupassen. Aber
geht's bei E.T. um Freunde? Weil am Ende fliegt er weg, aber darum geht's glaube ich nicht, ne?
Ja, der sammelt ja dann keine Freunde, um gegen andere Freunde anzutreten.
Ja,
das
stimmt.
Das ist ja, allein in welchem Film geht's denn darum, dass verschiedene, also Harry Potter könnten verschiedene Häuser sein, ja. Aber der klaut eine Krankenschwester, ist halt auch, also, Krankenschwester.
Ich will die auflösen.
Ich weiß es nicht.
Oder das ist wirklich so ein Quatsch wie Wall-E letztes Mal.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, komm.
Mit Sicherheit, das ist wieder. Mir. Ich weiß es nicht. Aber sollen wir lieber einen Tipp abgeben?
Ja, dann sage ich E.T.
Ja, ich sag Harry Potter. Nee, Harry Potter. Ja, ich sag Harry Potter. Komm, mir fällt auch nichts anderes ein. Die Auflösung ist, ich bin echt gespannt.
Es handelt sich um den ersten Pokémon-Film. Pokémon, der Film Mewtwo gegen Mew, der im Jahr 2000 in Deutschland erschienen ist. Im Englischen heißt er The First Movie Mewtwo Strikes Back und der Originaltitel ist Mewtwo no Gyakushu. Ich kann kein Japanisch.
Oh, Scheiße!
Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre da niemals drauf gekommen, weil ich verstehe jetzt noch nicht mal mehr, wo wurden denn da Freunde? Ach, der
die Pokémon.
Typ, ach, Mewtwo klaut die ganzen Pokémon, ne?
Pokémon sind die Freunde. Aber du hattest recht, dass es sowas wie bei Findet Nemo ist, dass die Freunde natürlich nicht wirklich Freunde sind. Und Gangfight? Oh, Bro.
Die Gangfights an den Pokémon-Kämpfe. Und Mewtwo findet das doof, dass die Pokémon-Kämpfe haben und befreit die. Boah, das war fantastisch. Also, das muss man ihm lassen. Das war gut. Man muss halt schon krass Hirnschmalz beweisen, aber das war.
Aber da wäre ich
einfach,
niemals,
das war gut.
Nie im Leben drauf gekommen, wenn du von Freunden redest, dass Pokémon gemeint sind, leider.
Ja, aber ich sag mal so, wir haben noch eine Chance.
Yes.
Eine Chance haben wir noch, dass einer von uns beiden gewinnt.
Ja.
Und das ist von der lieben Ida.
Ja.
Hallo Ida, hallo Höchchen,
hallo
Höchchen.
Guten Tag.
Und ich bin gespannt, was die Dame uns für einen Film erzählt.
Ja, gut.
Ein Professor für Zeichenlehre wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben. Während er selbst versucht, den Mord aufzuklären, stellt sich heraus, dass ein Typ, der zu viel im ältesten Buch der Welt gelesen hat, die Morde begangen hat. Und dieser Typ wurde von Männern mit zu viel Macht beauftragt, um einen Schatz zu finden, aber gleichzeitig auch einen Schatz zu behüten.
Ich weiß es.
Ich weiß es, glaube ich, auch.
Okay, jetzt haben wir eine Fehde. Wie machen wir das? Sollen wir das beide bei in unseren Chat reinschreiben und gleichzeitig abschicken?
Ja, komm. So, also ich schreibe. Jetzt muss ich auch gucken.
Okay.
Ich hoffe. Okay.
Okay, Leute, also wir werden euch sofort sagen, was wir beide gesagt haben, aber wir kontrollieren erst, dass der andere nicht lügt. 3, 2, 1.
Yes!
Nice! Wir haben beide dasselbe.
Na, immerhin.
Oh nein.
Immerhin.
Ja, gut, aber es ist ja wieder Gleichstand. Wir können doch nicht jedes scheiß Spiel hier mit Gleichstand. Aber okay, Freunde, wir haben beide gleichzeitig.
Genau.
Ja, wir haben beide einen Da Vinci Code. Genau. Wir haben beide den Da Vinci Code. Also entweder haben wir jetzt beide verloren oder beide einen Punkt.
Und jetzt kommt raus, so, nee, das ist das Dschungelbuch, weil wieder irgendwas ist.
Oh Gott, stimmt. Okay, ich weiß
nein,
nicht,
es ist
Da Vinci. Okay, nein. Wir hören mal rein. Wir haben jetzt schon beide abgeschickt.
Die Auflösung ist The Da Vinci Code.
Ey. Oh, Gott sei Dank. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zusendung.
Ich habe den Film nie gesehen.
Echt nicht?
Nein, ich habe es einfach nur hergeleitet, irgendwie mit irgendwie Tom. Irgendwann hatte ich Tom Cruise im Kopf. Ach, nicht Tom Cruise, wie heißt der? Tom Hanks.
Wäre aber ein geiler Film gewesen, wenn einfach Tom Cruise das spielen würde.
Ja, der wäre einfach aus dem Flugzeug dann gesprungen und so eine Geschichte und wäre dann in den Weltraum geflogen. ja, gut, dann haben wir jetzt beide einen Punkt. Ich kriege gerade von der Regie krieg die Info, wir hätten noch einen.
Ja, komm, dann machen wir noch einen.
Okay, dann zählt's jetzt.
Ja, jetzt zählt's.
Hoffentlich.
Eieiei.
Okay, Karl Noah, Hallöchen. Wir hören einfach mal rein, was er zu sagen hat, ne?
Ja.
Es gibt sehr, 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 sehr viele Maisfelder und sehr viele Menschen, die sehr, sehr langsam altern.
Ich weiß.
Das war's?
Ja, ich weiß es aber.
Och. Es gibt sehr viele Maisfelder. Mensch, was?
Eigentlich ist es so simpel, aber ich
Ist das wieder einer, den ich nicht gesehen habe?
Nein, den kennst du. Definitiv. Aber wie gesagt, ich gebe dir jetzt keine Tipps, ich möchte ja gewinnen.
Oh Gott. Also du kannst ja jetzt nichts sagen, weil du ja schon die Antwort weißt.
Ja.
Der einzige Film, der mir einfällt, wo Maisfelder drin vorkommen und Menschen, die sehr langsam altern, ist Interstellar. Aber
oh ja, ja, den wollte ich auch sagen.
Okay, aber der hat ja alles andere weggelassen.
Ja, aber es reicht ja auch. So, ich wusste sofort, was er meint. Ganz viele Maisfelder und Menschen, die verschieden schnell altern.
Gibt es da so viel nur, Mais?
Ja, wenn er auf der Erde ist, auf seinem komischen Bauernhof da, Alter, da sind schon sehr viele Maisfelder.
Film
da schon nicht
mit
unrecht.
Maisfeldern. Und weder kommt jetzt nicht.
Meinst du, da gibt's einen Blog, der sich da schon mal mit beschäftigt hat, oder?
Hier, Science. Übernatürlicher Thriller, ja. Über einen Farmbesitzer.
Da habe ich auch erst drüber nachgedacht, aber bei den Leuten, die verschieden schnell altern, war ich sofort bei Interstellar.
Ja, also wir haben jetzt beide wieder das gleiche getippt, ne? Aber wir hören uns erstmal an, vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist es Science.
Ja, vielleicht haben wir beide verloren. Hören wir mal rein.
Ist natürlich Interstellar.
Ist natürlich Interstellar. Wussten wir, ne?
Ja, klar. Scheiße. Ja, schade.
Kann doch nicht wahr sein.
Marlo, es ist wieder unentschieden.
Es kann doch wirklich nicht wahr sein. Naja, gut. Vielleicht wird dieser Kampf irgendwann entschieden, auch vielleicht schon beim nächsten Mal.
Wir sind wie dieser,
wieder heißt.
Wie dieser Tiger aus Kung Fu Panda. This fight will be legendary.
Ich weiß nicht. Warum? Nein. Ich fühle mich jedes Mal so schlecht aufzuhören einfach, ne? Aber wir sind halt jetzt durch. Wir können jetzt nicht noch 20 Aufgaben hier machen, dann haben wir für das nächste Mal nichts mehr.
Wir können aber trotzdem sagen, wenn ihr euch auch inspiriert fühlt, uns euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert zu erklären, schickt uns das gerne an 42 Film Podcast auf Instagram. Bitte, wie gesagt, maximal eine Minute, gerne auch kürzer. Und
zwei Sprachnotizen, nicht den Film in der ersten Sprachnotiz schon spoilern, ne? Das war, ja.
Genau.
Na ja. Gut, es war mir eine Freude. Nächstes Mal sehen wir uns aber wieder, ne? Würde ich sagen.
Ich hoffe auf jeden Fall.
Ja, dann können wir wieder gegenseitig unsere Luft einatmen.
Dann haben wir bessere Kategorien als meine von vorhin.
Und die war super, der Timon. Jetzt diss dich doch nicht selber. Dafür bin immer noch ich da und ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich hab's halt noch nicht verstanden.
Wir schieben es auf die lange Bank. Wir haben ja noch andere tolle Sachen.
Also ja, auf einfach vielleicht, ne?
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.
Tschüss, ne?